Der HRW-Podcast, der Wissenschaft. In dieser Folge: Was haben ein Sportwagen und eine Sauerkraut-Abfüllanlage gemeinsam? Mit Professor Dr. Christoph Kesselmanns. Hallo, hier sind wir wieder mit dem HRW-Podcast der Wissenschaft. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über Autos und über Sauerkraut. Klingt kurios, ist es aber viel weniger, als ihr jetzt vielleicht denkt, denn wir schauen heute mal, wie Produkte konstruiert werden und was da alles dahinter steckt, bis wir Gas geben. Ja, oder eben Sauerkraut essen. Ich spreche gleich mit Professor Dr. Christoph Kesselmanns vom HRW-Institut Maschinenbau. Er verrät uns, was ein Sportwagen und eine Sauerkrautabfüllanlage gemeinsam haben. Jetzt begrüße ich meinen Gast erstmal und sage freundlich: Hallo, Herr Dr. Kesselmanns, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Bevor wir loslegen, erstmal die klassische Frage: Wollen wir Sie oder du sagen?
Von mir aus sehr gerne du.
Sehr schön, okay, Christoph, ich bin der Olaf. Du arbeitest an der HRW am Institut Maschinenbau. Kannst du mir als Laien mal erklären, was du deinen Studierenden da beibringst?
Genau, also wie du schon richtig erkannt hast, ich komme vom Institut Maschinenbau, also wir Maschinenbauer, wir bauen, wie der Name schon sagt, Maschinen. Und ich bin dort berufen für Konstruktion und Produktdesign. Mhm. Und mein Steckenpferd, so wie ich das mal formulieren, ist die virtuelle Produktentwicklung. Und die findet heute eben im CAD-System statt. Das ist also das System, mit dem wir heute digital Maschinen vorausdenken. Mhm.
Da kommen wir auch später noch zu. Aber jetzt gehen wir erstmal 5 Schritte zurück. Hast du schon als Kind gerne konstruiert und hattest jede Menge Technikspielzeug? Oder wie kommst du, dass du heute Professor im Bereich Maschinenbau bist?
Also das konnte ich damals nicht ahnen. Das hat sich dann so stückweise ergeben, dass ich heute Professor bin. Mhm. Aber ich war schon immer technikaffin, muss man ganz klar sagen. Also ich habe es damals schon mehr lieber am Mofa geschraubt, als damit zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Also da war schon immer eine Affinität da. Und die hat sich dann über die Jahre auch immer weiterentwickelt. Und so ist es dann eben so, dass ich heute Professor für Konstruktion und Produktdesign bin.
Und wenn du mal nicht hier am Institut bist, was machst du dann? Hast du spannende Hobbys, außer am Mofa rumzuschrauben?
Also erstmal haben wir 3 kleine Kinder, die einen Großteil der Zeit in Anspruch nehmen, was auch gut und ganz toll ist. Ja. Und wenn da noch ein bisschen was bleibt, dann ganz gerne Mountainbiken oder Wintersport, Snowboarden.
Mhm. Auch wenn wir unsere Arbeit lieben, Christoph, wir sehnen uns ja trotzdem oft nach dem Wochenende, dass die Woche dann schnell vorbeigeht, wenn es mal ein bisschen anstrengend war. Wie sieht dein perfekter Sonntag aus?
Ja, ja, das ist richtig. Die Wochen verfliegen. Der ideale Sonntag beginnt natürlich mit schönem Wetter, sodass wir draußen im Garten frühstücken können. Idealerweise gibt es dann frische Brötchen, selbstgemachte Erdbeermarmelade und gerne auch Eier von den eigenen Hühnern.
Eigene Hühner habt ihr auch?
Wir haben eigene Hühner, ja.
Mit Hahn?
Nee, ohne Hahn. Die sollen
ohne ja. Hahn. Genau. Das heißt, es könnte durchaus ausschlafen am Wochenende. Christoph, du kennst unseren Podcast ja bereits. Das ist schon unsere 9. Folge und du weißt, wir haben immer das Tool 3 Fragen an. Wir wollen unsere Gäste richtig gut kennenlernen und ich stelle dir jetzt 3 Fragen, antworte einfach immer ganz schnell, was dir spontan einfällt, okay?
Okay.
Erste Frage: Würdest du einen Tandem-Fallschirmsprung machen, wenn du ihn geschenkt bekämst?
Ja.
Ja, keine Hemmung, dachte ich mir schon, wenn du sagst Wintersport. 2. Frage, wann hast du das letzte Mal von Herzen gelacht und warum?
Vor wenigen Tagen, als ich den Junior beim Kindergarten abgeholt habe, da hat er irgendwas gebracht. Ja. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin, aber da kann man wirklich herzlich lachen, wenn Kinder irgendeinen Unsinn erzählen.
Die Sprüche von den Kleinen sind manchmal großartig, richtig?
Ganz genau.
3. Frage, wann fühlst du dich so richtig gestresst?
Richtig gestresst.
In diesem Augenblick, bei dieser fiesen Frage.
Das ist eine fiese Frage tatsächlich, ja. Wann fühle ich mich so richtig gestresst? Ja, so mal so unvorhergesehene Situationen, wo man dann eben nicht weiß, wie man gerade antworten soll.
Ja, Volltreffer. Christoph, lass uns durchstarten. Unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher schon ganz gespannt, was es jetzt mit dem Sportwagen und der Sauerkrautabfüllanlage auf sich hat. Irgendwann hat sich ja mal jemand hingesetzt und diese Produkte konstruiert. Kannst du jetzt mal für mich als Laien ganz, ganz grob erklären, wie ein Konstrukteur bzw. eine Konstrukteurin das macht? Gibt es da irgendwie bestimmte Phasen?
Ja, richtig. Es gibt Phasen, die kann man streng nach dem methodischen Konstruieren aufteilen in sowas wie: Wir müssen erstmal die Aufgabe richtig verstehen, dann konzipieren wir, das heißt, wir überlegen uns ganz grob, wie könnte es denn funktionieren, und von da aus machen wir es immer konkreter. Und schlussendlich fällt bei der Konstruktion, also beim Vorgang des Konstruierens, dann auch heute immer noch in aller Regel eine technische Zeichnung ab, die all das zusammenführt, was wir auf dem Weg dahin irgendwie mal festgelegt haben.
Dem Konstrukteur oder der Konstrukteurin kommt ja sowas wie eine Schlüsselrolle zu, ne? Wenn ich als Unternehmen jetzt einen weniger begabten Konstrukteur habe, kostet mich das womöglich eine Stange Geld, oder?
Ja, das kann durchaus sein. Also die Produkteigenschaften werden eben ganz wesentlich in der Konstruktionsphase, also im Konstruktionsbüro / im CAD-System festgelegt. Wir beeinflussen da, das kann man sicherlich nicht auf einen Prozent scharf angeben, aber so über den Daumen ungefähr 70% der Herstellungskosten eines Produktes und darüber hinaus auch die Gebrauchseigenschaften. Wir beeinflussen da, wie man das Produkt später instand halten kann, wie man das warten kann, wie man das Produkt vielleicht auch später entsorgen kann. Also da hängt schon eine ganze Menge dran und daher ist es eben auch eine sehr anspruchsvolle, aber auch eine interessante Aufgabe, der eine hohe Bedeutung zukommt.
Wenn ein Konstrukteur oder eine Konstrukteurin arbeitet, dann nutzt er oft sogenannte CAD-Systeme. Du hast vorhin schon angesprochen, CAD, das steht für Computer Aided Design. Aber wie funktionieren die? Kannst du das mal auch grob skizzieren, bitte?
Ich könnte das vielleicht nochmal beginnen skizzieren mit dem, wie es früher gemacht wurde, nämlich am Zeichenbrett. Ja. Da hat man vielleicht noch so im Hinterkopf das Bild, großes Zeichenbrett mit dem Lineal, mit dem ich horizontale, vertikale Linien machen kann. So ein ganz große Gebilde, genau. Und typischerweise eben Männer davor mit weißem Kittel. Und dann hat man irgendwann festgestellt, das hat einen sehr wesentlichen Nachteil. Ich kann nämlich relativ schlecht korrigieren. Wenn ich mal korrigieren möchte, dann kann ich das zweimal machen und dann ist das Papier an der Stelle irgendwie durchgeschrubbert. Und deshalb ist man irgendwann, das war dann wahrscheinlich so in den 80er Jahren ungefähr dazu übergegangen, diesen Prozess des Zeichnens erstmal zu digitalisieren. Das heißt, das, was man vorher auf dem Papier gemacht hat, ich zeichne eine Linie von Punkt A nach Punkt B, hat man erstmal digitalisiert. Hat jetzt am Computer eine Linie gezeichnet von A nach B oder mehrere Linien und diese Linien repräsentierten dann schlussendlich irgendwann auch eine Maschine. Und heute sind wir da, die Entwicklung hat da im Grunde in den 90er Jahren dann rasanten Fortschritt genommen, dass man erkannt hat, dieser Ansatz ist auch nicht der richtige. Wir könnten doch gleich hingehen, wenn wir physikalische Modelle nachstellen wollen, das gleich dreidimensional zu machen. Und deshalb hat man dann irgendwann eben diese 3D-CAD-Systeme entwickelt. Und da spricht man dann auch nicht mehr vom Zeichnen, sondern vom Modellieren. Wir modellieren also die Geometrie. Und haben dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, aus diesem 3D-Modell eine Zeichnung abzuleiten, die wir nicht in allen Fällen, wir haben also auch schon Konstellationen, wo der Prozess wirklich völlig durchgehend digitalisiert ist, wo man also vom CAD-System an die Fertigungsmaschine Aufträge schicken kann. Aber in Sonderfällen ist sicherlich auch immer noch die technische Zeichnung heute von Bedeutung.
Manchmal führen ja auch verschiedene Wege zum Ziel. Ein Konstrukteur oder eine Konstrukteurin hat so Beispiel zwei oder drei Ideen, wie was umgesetzt werden kann und wie kann man jetzt schnell bewerten, was davon am besten funktionieren wird?
Ja, das ist ein wesentlicher Anteil des täglichen Doings, nenne ich das mal, dass wir als Konstrukteure, Konstrukteurin Alternativen gegeneinander abwägen müssen. Wir müssen uns also überlegen, was bedeutet es, wenn ich jetzt den Weg A einschlage gegenüber dem Weg B, also Konzept A, Konzept B. Wo sind die Vor- und Nachteile jeweils? Das Konstruieren, rein wissenschaftlich formuliert, ist ein Optimierungsprozess. Man versucht, sich einer idealen Lösung anzunähern. Die ideale Lösung gibt es nicht. Lösungen haben immer Vor- und Nachteile, das ist einfach so. Und das CAD-System, jetzt schlage ich da wieder den Bogen, hilft uns. Das CAD-System bietet die Möglichkeit, dass wir relativ schnell virtuell Varianten gegeneinander abgrenzen und vergleichen können. Weil wir im CAD-System heute eben nicht nur die Geometrie, so wie ich es vorhin erklärt habe, die Geometrie haben, sondern sehr, sehr viele Tools, die uns dabei helfen, in einer möglichst frühen Phase physikalische Eigenschaften oder physikalische, physikalische Notwendigkeiten oder physikalische, also was sich im Prinzip aus dieser Geometrie physikalisch ergibt, zu bewerten. Also wir können zum Beispiel Struktursimulationen machen, die uns sagen, wie groß sich eine Struktur verformen würde, wenn ich ein bestimmtes Moment oder eine bestimmte Kraft aufgeben würde. Oder, wie ich es gerade schon gesagt habe, eine Strömungssimulation kann ich heute direkt im CAD-System machen, wenn ich also die Front vorne geändert habe, die Geometrie geändert habe, dann kann ich eine Strömungssimulation machen und sehe, wie sich dann die Strömungsphänomene, die Strömungssituation an der relevanten Stelle verändern. Und so kann ich eben relativ schnell Varianten gegeneinander abgleichen. Mhm. Wenn ich dann nochmal zurück ans Zeichenbrett denke, da ist natürlich schwierig. Da habe ich den Stift einmal angesetzt, mit Tusche gezeichnet. So, das ist jetzt erstmal, das steht jetzt erstmal da so die Linie. Das ist alles digital vorhanden. Ist das da schon deutlich einfacher?
Wir haben am Anfang ja schon gesagt, der Sportwagen und die Sauerkraut-Abfüllanlage, da kommen wir jetzt zurück. Was haben die denn nun gemeinsam?
Ja, vielleicht kann man es an der Stelle ja auch schon so ein bisschen erahnen. Die entstehen natürlich im CAD-System. Ich hätte aber auch anstelle der Sauerkraut-Abfüllanlage auch den elektrischen Rasierapparat nehmen können oder die Kaffeemaschine oder ein Walzwerk zur Herstellung von Aluminiumfolie. Mhm. All das, im Grunde all das, was wir Maschinenbauer so machen, das entsteht schlussendlich im CAD-System. Und da muss ich vielleicht auch nochmal den Begriff so ein bisschen nachschärfen. Du hattest eben gesagt, Computer-Aided Design in den Ursprüngen tatsächlich dazu gedacht, um erstmal nur Geometrie abzubilden. Und heute sind das eigentlich sehr komplexe, ganzheitliche Produktentwicklungswerkzeuge. So muss man es eigentlich sehen. Also nochmal, der Sportwagen entsteht im CAD-System. Da stecken viele, viele Personen ihre Köpfe zusammen und überlegen, Mensch, wie kann das Ding denn möglichst schnell fahren? Und bei der Sauerkrautabfüllanlage ist es ähnlich. Jetzt kann man natürlich und es ist natürlich auch so, dass vielleicht erstmal so eine Sauerkrautabfüllanlage gar nicht so komplex ist wie so ein Sportwagen, das ist klar. Aber wenn man mal den gesamten Prozess betrachtet, wie bekomme ich meine Kohlköpfe aufs Feld? Ich brauche also eine Sämaschine, dazu brauche ich einen entsprechenden Traktor, ich brauche eine Erntemaschine. Ich brauche eine Maschine, die mir die Kohlköpfe bis zur Fabrik bringt. Ich brauche eine, und jetzt kommt so ein Begriff, den ich mal kurz einwerfen muss, eine sogenannte Kohlstrunk-Bohrmaschine. Also ich hatte da tatsächlich früher mal Kontakt. Ja, dieser Strunk im Kohl, den können wir bei der Sauerkrautherstellung nicht gebrauchen. Also gibt es tatsächlich sowas wie eine Kohlstrunk-Bohrmaschine, die dafür sorgt, dass automatisiert diese Kohlköpfe von ihren Strunken, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Der Strunk aus dem Kohl entfernt wird. Genau. Und dann kommt sowas wie eine Schneidemaschine. Dann muss das irgendwo fermentiert werden. Und dann kommt irgendwann die Sauerkrautabfüllanlage, die dafür sorgt, dass immer 250 Gramm, vielleicht etwas mehr, aber nie weniger, in die Tüten abgepackt wird und die dann irgendwann bei uns im Regal stehen.
Kohlstrunk-Bohrmaschine, das muss ich mir merken.
Das ist natürlich vielleicht, ja. Wir haben teilweise eigenartige Begriffe für unsere Maschinen, das stimmt schon.
Wie wär's? Wollen wir nochmal was spielen? Wir spielen nochmal was. Du darfst dir das aussuchen. Entweder ein Zitate-Quiz, das habe ich dabei, oder ein Ratespiel.
Dann ein Ratespiel.
Alles klar, dann legen wir los, ja. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? A. 100 bis 250, B. 300 bis 450 oder C. 500 bis 650?
150.
Es sind deutlich mehr, 300 bis 450. Okay. Meint man gar nicht, ne, wenn man diesen kleinen Golfball in der Hand hat.
Ja. Ja,
genau. So, jetzt wird's exotisch. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? A. 35, B. 26 oder C. 12?
12. Ich aber hab wirklich keine Ahnung.
Das ist absolut korrekt.
Ja, gut.
Dritte Frage. Was bezeichnet die chemische Formel C6H12O6? Ist das? Also C6H12O6. Ist das A. Chlorophyll, B. Glucose oder C. Harnsäure?
Also Harnsäure, glaube ich, kann ich ausschließen. Glucose.
Ist korrekt.
Aber ist auch.
Nein, Volltreffer.
Ja, prima.
Christoph, jetzt will ich gerne noch wissen, wie es ist, an der HRW zu arbeiten. Ich nenne dir jetzt Sätze und du bringst sie zu Ende, okay?
Ja, gerne.
Lehren an der HRW ist
spannend und abwechslungsreich, muss man einfach so sagen. Mhm.
Das mag ich persönlich an der HRW besonders.
Die gesamte Umgebung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mensa sind.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mensa sind motiviert und ich glaube auch immer bereit, für teilweise das wenige Geld, das aufgerufen wird für ein Gericht, Gutes zu leisten.
Und mein Lieblingsgericht in der Mensa ist?
Oh, ganz hinten in der Ecke gibt's immer so eine Sonderecke. Da kriegt man so besondere Gerichte.
Aha.
Da ist recht häufig was Gutes dabei.
Okay. Christoph, Wir sind am Ende. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir von deiner Arbeit erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, das Wissen auch so ein bisschen verteilen zu dürfen. Denn ich glaube, dass das, was wir Maschinenbauer so täglich machen, dann auch im CAD-System sehr häufig leider nicht so an die Öffentlichkeit kommt, wie es vielleicht kommen sollte.
Ganz genau, deswegen machen wir das. In der nächsten Folge geht's dann gleich weiter mit spannender Lehre und Forschung. Dann habe ich Professorin Dr. Sabrina Eimler zu Gast. Sie gehört zum HRW-Institut Informatik und arbeitet an einem virtuellen Begleiter, der Schülerinnen und Schüler für Mobbing, Hate Speech und falsche Nachrichten in sozialen Netzwerken sensibilisieren soll. Arbeiten wie diese vorzustellen, ist auch eines der Ziele des HRW-Fördervereins und genau deshalb unterstützt er unsere Podcast-Produktion. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast einfach. Haken setzen und schon bekommt ihr Bescheid, wenn eine neue Episode auf euch wartet. Teilt unseren Podcast gerne auch. Wir freuen uns sehr drüber, denn so profitieren noch mehr Menschen von unserem Wissen. Jetzt sage ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf.